Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Keine Blackhawks, keine Kings und auch keine Ducks. Und doch so viele gute Mannschaften noch dabei in den NHL Playoffs, die richtig Fahrt aufgenommen haben. Abwechslungsreich diese Saison. Ein paar große Namen raus, aber mein Gott, noch ein paar große Namen drin. Und in den Conference Semifinals ist Spannung. Jeweils 2-1 steht's. Also noch alles drin. Habe Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Let's drop the puck.
Die NHL.
Wir sind heute ein bisschen shorthanded. Franz Büchner geht uns ab, aber Ansgar Löcke ist mit dabei. Auf Twitter findet ihr ihn unter @ansgarius_90. Servus.
Ja, moin.
Wir sind ja bekannt für unsere Gefährlichkeit in Unterzahl. Also ich glaube, wir können Franz kompensieren.
Der Kühnhackel des deutschen Eishockey-Podcasts.
Genau, wir. Ja. Und Franz kommt dann vielleicht nicht nach 2 Minuten zurück von der Strafbank, aber dann zum nächsten Podcast wahrscheinlich und dann spielen wir wieder 5-5 oder vielleicht sogar Überzahl. Wir sprechen über die NHL Playoffs, aber nicht nur über die, Ansgar. Wir schauen auch auf das, was sich sonst noch getan hat. Und da haben wir natürlich 2 große Punkte rund um eben das Geschehen auf dem Eis. Die Draft Lottery. Wer hat die gleich nochmal gewonnen?
Ja, die Maple Leafs natürlich.
Die Maple Leafs, wer denn sonst?
Ja, also eigentlich wären es ja die Oilers gewesen. Mit ihrer großen Make-It-Five-Kampagne, ja. 5-mal in Folge. Hat nicht ganz geklappt. Müssen jetzt an Nummer 4 picken. Ja, die Maple Leafs picken dann höchstwahrscheinlich Auston Matthews. Die Blogs und Analytiker überschlagen sich schon mit Vorfreude. Da ja auch ein Mitch Marner Spieler der Saison in der OHL geworden ist und in den NHL-Kader kommen wird. Nylander, der da ist. Also lang vergessen sind die Zeiten, wo wir auf der Suche nach irgendwelchen Center-Spielern waren und irgendwelche Viertreihen-Spieler in der zweiten Reihe haben spielen lassen müssen. Das liest sich jetzt ganz gut. So kann man weitermachen.
Und ja, guten Trainer mit Babcock. The future is bright for the Maple Leafs. Also es wird wohl Auston Matthews werden. Ich bin echt brutal sauer auf die ZSC Lions, bei denen er gespielt hat in dieser Saison. Ich habe einen Kumpel, der wohnt in Zürich. Wir hatten den Trip schon geplant und dann haut die in der ersten Runde als Hauptrundenmeister mit 0-4 raus gegen den späteren Meister, zwar gegen Bern, aber 0-4 hätte ich echt nicht gedacht. Wir hatten uns für Halbfinalspiel, also das erste Heimspiel, das zweite Heimspiel, hatten wir uns schon fest den Tag reserviert, um ihn nochmal zu scouten eigentlich für die Maple Leafs. Und es hat nicht geklappt, aber ja, Auston Matthews, hast du es ein bisschen verfolgt, was der abgeliefert hat? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte schon überrascht, dass da ein Nordamerikaner nach Europa kommt zum Eishockey spielen, aber ja, ist mal ein anderer Schritt und ja, leistungsmäßig wahrscheinlich über jeden Zweifel erhaben, der junge Kerl.
Ja, ich denke auch, dass da einfach eine andere Art Hockey gespielt wird, als es dann vielleicht am College der Fall ist. Also klar, die Junior-Ligen in Kanada ist ja nochmal was anderes, aber College kann ich jetzt nicht ganz so gut einschätzen. Aber viele sagen, dass die Art, in Europa Eishockey zu spielen, da dem NHL-Eishockey eher entgegenkommt, dass viel um Abwehr und Angriff geht. Ich meine, die Leafs haben, glaube ich, einen seiner früheren Trainer als Fitnesscoach momentan in ihrem großen Trainerkader. Von daher, die wissen ganz genau, was Matthews für einer ist. Ich bin mal gespannt. Also so, wenn man das so liest, liest sich das nicht so, als würde er lange irgendwie brauchen, um Eingewöhnungszeit zu bekommen, wie man das schon mal bei anderen hatte, sondern dass das relativ flink gehen könnte bei ihm. Mal gespannt. Aber wie gesagt, die Draft ist ja noch ein bisschen was hin. Und wir sehen mal, was dann so passiert.
Wenn er ähnlich einschlägt wie Connor McDavid in dieser Saison, der war ja zwar lange verletzt, aber hat er schon in den Spielen, die er gemacht hat, seine Qualität unter Beweis gestellt. Wenn der Auston Matthews ähnlich einschlägt, dann ja, wird das witzig in der nächsten Saison. Was sagst du grundsätzlich zu dieser Lottery um den ersten Draftpick? Wird ja immer diskutiert, ist das okay so? Es ist ja eine gewichtete Lotterie. also das schlechteste Team der Saison, hat auch die besten Chancen auf den ersten Draftpick. Dann wird da von Saison zu Saison eigentlich was geändert. In der vergangenen Saison war es noch so, dass die schlechtesten drei hatten nur eine Chance auf den ersten Pick, war es so? Ja, die schlechtesten drei waren es, oder? Nee, es war so, dass das schlechteste Team dann automatisch den Nummer 2 Pick bekommen
genau.
hat mit Buffalo
und
eben dann.
Die, jetzt haben sie genau. die Top 3 ausgelost.
Genau.
Und jetzt sind die Coyotes und die, wer ist auf 2 gerutscht, auf jeden Fall deutlich, deutlich von höher noch reingerutscht.
Jets,
ja.
oder?
Ja, Jets. Ja, ich meine die Jets sind
ja,
noch
genau. genau. Ja, und ja, aber es wird immer wieder diskutiert, es ist in Ordnung so. Man tankt ja jetzt nicht komplett bewusst die ganze Saison, aber jetzt Connor McDavid zum Beispiel in der Vorsaison zu kriegen, das ist natürlich groß, wenn so ein Spieler dann auch eben ja auf dem Markt ist dann für den nächsten Draft. Es gibt so ein paar andere Ideen, zum Beispiel der 17. bekommt den ersten Pick. Es gibt keine Lotterie. Der 17. bekommt die gleiche Chance wie der 30. in der Lotterie. Alle Nicht-Playoff-Teams mit der gleichen Chance in der Lotterie. Dann habe ich auch öfter mal die Idee gelesen, um ein Jahr verschoben oder um 2. Das, diese Diskussion, eine ähnliche, ist ja aufgekommen in dieser Bundesliga-Saison mit den Gelbsperren, als dann irgendjemand von vorgeschlagen hat, wenn jemand die 5. gelbe Karte gesehen hat, dann wird er zwar gesperrt, aber das wird ausgelost, für welches der nächsten 3 Spiele oder so. Also das mit dem um ein Jahr verschoben ist, finde ich eigentlich ganz witzig, ehrlich gesagt, weil man halt noch nicht weiß, oder vielleicht kann man auch sagen, um 2 Jahre verschoben, dann weiß man eben noch nicht, auf wen man mit diesem Tanken wettet, auf welchen Spieler. Und dann strengt man sich vielleicht doch ein bisschen mehr an.
Ja, es ist eine große Diskussion. Klar, es kommt dann immer noch an, was so die Vereine mitmachen wollen. Wie gesagt, als es um McDavid ging, da hatten die Sabres ja wirklich alles dafür getan und waren dann am Ende nur mit Platz 2 und Jack Eichel, der auch eine einigermaßen ordentliche Rookie-Saison jetzt gespielt hat. Aber die Oilers waren ja auch Drittletzter und wurden dann als Erster gezogen in der Lottery. Von daher ist halt immer ein bisschen Glück dabei. Momentan ist ja so, als Letzter hast du eine 20%ige Chance, was ich einigermaßen okay. Ich glaube, die Leafs hatten jetzt irgendwie die größte Chance prozentual, hatten sie irgendwie auf Platz 2 oder Platz 3 zu tippen, wegen der ganzen Wahrscheinlichkeiten. Also sie versuchen es ja immer so ein bisschen auszubalancieren und ich glaube nicht, dass jetzt irgendeine Mannschaft in diesem Jahr das jetzt so krass versucht hat, wie Buffalo das versucht hat zu tanken. Klar, die Leafs haben alles in Rebuild gesteckt, aber ich denke schon, dass da trotzdem der Wille da war, auch in den letzten Spielen immer noch Spiele zu gewinnen, weil da die jungen Spieler gespielt haben. Von daher, es ist schön, wenn am Ende der Saison nicht so viele tote Spiele sind, weil jeder weiß, keiner will sich für die Playoffs verletzen und die anderen wollen tanken. Ob es ja mit dem Jahr Pause finde ich mal ganz spannend, aber das müsste man halt irgendwie ausprobieren, mal für ein Jahr oder für 2. Ist halt die Frage, ob die Teams das dann mitmachen wollen in der Frage, aber das ist mal sehen, ob das auf der Tagesordnung von den GMs steht oder ob da eher andere Dinge vorrangig behandelt werden müssen.
Dann hatten wir in der vergangenen Saison ja auch mal so eine Draft-Episode, beziehungsweise ich weiß ja gar nicht, wie sie gemacht haben, aber ich habe sie vorbereitet und habe mir dann mal rausgeschrieben, Brett Hull 117, Luke Robitaille 179, Daniel Alfredsson 133, Pavel Datsyuk 171, Marty St. Louis gar nicht gedraftet, Brian Rafalski gar nicht gedraftet, Ed Belfour gar nicht gedraftet, Nikolaj Kavibulin 204, Tim Thomas 217 und Henrik Lundqvist 205. Also nicht gesagt, dass man mit einem Top-Pick dann auch einen Top-Spieler bekommt und nicht gesagt, dass man nicht auch in ganz späten Runden noch eine Granate ziehen kann. Scouting ist alles. So viel also zur Draft-Lottery. Und dann, bevor wir in die Serien der Playoffs einsteigen, auch noch ein paar Worte zu den Trophy-Nominees. Denn für einige der wichtigen Trophäen stehen die Nominierten fest. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch. Und ja, du hast dann einfach einen Pick pro Trophy. Und ich sage, ob du recht hast oder nicht, beziehungsweise gib meinen Senf dazu ab. Die Calder Trophy für den besten Rookie der Saison nominiert Artemi Panarin von den Chicago Blackhawks, Shane Gostisbehere von den Philadelphia Flyers und Connor McDavid von den Edmonton Oilers. Ansgar, wer gewinnt sie? Oder wer sollte sie gewinnen?
Oh, gute Frage. Also Gostisbehere ist so, ja, der der Outsider in der Gruppe, ganz klar. Jack Eichel nicht, gar nicht dabei. Gostisbehere hatten wir schon mal angesprochen. Ziemlich coole Saison gehabt mit den Flyers, gerade auch im Powerplay. Wahrscheinlich verdient hat Panarin, aber es wird McDavid werden.
Denkst du?
Ja, ich glaube, da ist die Lobby groß genug.
Okay, hat nur 48 Spiele gemacht, aber rund einen Punkt pro Spiel und klar, Points per Game, da ist er vorne. Panarin natürlich insgesamt vorne. Das ist das Gegenargument. Ah, der hat doch schon in anderen Ligen Erfahrung. Der ist schon älter. Der hat mit Kane zusammengespielt. Klar ist das ein Gegenargument. Bei Gostisbehere würde ich sagen, großes Pro Verteidiger. Immer schwieriger auf der Verteidigerposition, da so für Furore zu sorgen als junger Spieler. Obwohl, so jung ist er auch nicht mehr, 23. Connor McDavid, absoluter Superstar, klar, aber halt eben fast die Hälfte der Spiele verpasst. Wenn du sagst, er hat so eine große Lobby, ich bin gespannt. Ich könnte mir auch Panarin wirklich vorstellen. So habe ich zumindest die Diskussion verfolgt. Da war ja auch die Experten in Nordamerika, die sind sich da uneinig und ja, überlegen halt. Soll man diesen Punkt pro Spiel beim Connor McDavid jetzt hochrechnen oder soll man vielleicht auch nochmal in Betracht ziehen, dass er ja durchaus dann in der zweiten Saisonhälfte oder in den anderen Spielen auch einbrechen hätte können? Das ist für mich ehrlich gesagt die schwierigste in dem Fall. Deswegen bin ich da schon gespannt, wer sie dann am Ende gewinnt. Die Norris Trophy für den besten Verteidiger, beziehungsweise laut Definition the defense man who demonstrates throughout the season the greatest all-round ability in the position. Erik Karlsson, Drew Doughty, Brent Burns sind nominiert. Wer sollte sie gewinnen, Ansgar?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich meine,
nur gute, gesagt, kommen nur gute Fragen zu
kommen nur gute Trophies. Fragen, ja, natürlich. Ja. Weiß nicht, ob Doughty jetzt so viel gezeigt hat, um an Karlsson vorbeizukommen. Also es wird so ein bisschen hämisch während der Los Angeles Series immer gesagt, von wegen Karlsson hat jetzt gerade genauso viele offensive Punkte wie Doughty in der Serie. Ich glaube, Doughty ist jetzt mit einem Punkt rausgegangen. Ja, man hat mit Brent Burns einen, der jetzt auch eine richtig gute Saison gespielt hat, der jetzt in den Playoffs auch eine Runde weitergekommen ist, wo Karlsson ja gar nicht weitergekommen ist oder in die Playoffs es geschafft hat und ja seine defensiven Schwächen hat. Also es sind halt alles drei richtig gute Spieler. Ich glaube nicht, dass es Doughty wird. Wahrscheinlich wird es Karlsson, wobei so der, ich glaube, Burns hat viele, gerade auch durch seine Art mit seinem Bart, mit seinem Fashion-Style, hat er, glaube ich, viele Hipster-Punkte für sich. Ob das jetzt auf dem Eis reicht, weiß ich nicht. Ich tippe auf Karlsson.
Würdest du ihn auch wählen, Karlsson?
Ich weiß nicht. Ich weiß, dass er bei den ganzen Hockey-Analytics-Jungs gut beleumundet ist, weil er halt viele Punkte aufs Board bringt und das auch mit Abstand. Ich weiß um seine defensiven Schwächen und er ist jetzt nun auch nicht in einem defensiv gefestigten Team. Wahrscheinlich würde ich von den dreien vielleicht sogar eher mit dem Herz das Richtung Burns geben. Also ich persönlich.
Karlsson 82 Punkte in 82 Spielen. Das haben zuletzt Brian Leetch und Ray Borg vor 20 Jahren geschafft. Natürlich der Topwert unter den Verteidigern und natürlich da auch insgesamt unter den Scorern ganz weit vorne, der Schwede, Drew Doughty. Nur 51 Punkte, verglichen mit Karlsson und auch mit Burns, natürlich deutlich weniger Offensivqualitäten, aber beste Corsi 4 Percentage, also auch da könnten die Analytics-Nerds aufhorchen. Und ich finde halt immer, die Position heißt Verteidiger. Drew Doughty, klar macht er weniger Punkte, aber Verteidiger müssen halt zunächst verteidigen und dann die Scheibe halt sicher rausbringen aus dem eigenen Drittel und ja, ich bin eher bei Doughty. Burns 26 Tore, 30 Powerplay-Punkte, 353 Schüsse, jeweils top unter den Verteidigern, also auch da wieder die Offensive mit dabei, 75 Punkte, verglichen mit den 82 von Karlsson und den Hipster-Vorteil. Hipster-Bonus.
Hast du den Anzug gesehen, mit dem er da
rumspaziert? Ja, Wahnsinn. Und den Zylinder noch mit dazu, oder? Ja. Und halt, du meinst das karierte Teil da, oder?
Ja, genau.
Ja, diesen karierten Anzug, Zylinder oben drauf und dann ein Bart bis, was weiß ich, bis zu den Brustwarzen.
Ich hoffe, er hat auch noch einen Gehstock mit Silberknall.
Und halt keine Schneidezähne. Also das Gesamtpaket. Ich
komme im Juni wieder.
Genau. Meinst du, dass sie wieder kommen im Juni?
Ja.
Ich würde als Eishockey-Profi würde ich sagen, hey komm, die kommen mit 35 wieder. Oder bei Jager mit 50.
Was er sich über den Sommer reinsetzen kann.
Ja. Okay, so viel zur Hipster-Trophy, die an Brent Burns geht. Dann sind wir bei der Wessener. Ich glaube, das ist die kürzeste Diskussion. Braden Holtby von den Washington Capitals, Ben Bishop, Tampa Bay Lightning und Jonathan Quick, Los Angeles Kings.
Ja, ich denke, dass das an Holtby gehen wird. Quick überrascht mich so ein bisschen. Ich bin jetzt nicht sein allergrößter Fan. Er ist ein super athletischer Torwart. Er sieht halt so komplett überathletisch aus. Also wenn er sich manchmal so von Pfosten zu Pfosten schiebt beim Wraparound oder so, dann liegt er manchmal irgendwie schon beim nächsten Bullypunkt gleitet so quer übers Feld, was das Tor offen lässt. Aber ansonsten super Torwart, keine Frage. Ich frage mich halt, wer so wirklich gegen ihn im Westen noch dabei gewesen wäre, weil mit Bishop und Holtby hat man zwei aus dem Osten und ich frage mich halt, wen man dann aus dem Westen anstelle von Quick dazugenommen hätte können. Brian Elliott spielt jetzt in der Postseason gut auf, hat aber wenig Spiele innerhalb der Saison gemacht, weil er verletzt war. Von daher ist da vielleicht ein bisschen zu wenig für einen Corey Crawford, war jetzt vielleicht nicht so viel besser als ein Quick. Und ansonsten, von den Teams, die jetzt durch sind, von den Stars kann's kein Torwart nehmen. Pekarinne hatte kein gutes Jahr für die Predators, bei den Sharks, Martin Jones ist jetzt auch nicht so überragend, von daher hat man dann wahrscheinlich einfach den Quick genommen. Aber ich denke, es wird Holtby werden.
Ja, und dann hast du bei Sharks, Jones und Reimer, ja, als zweiten Torwart und auch bei den Ducks mit Anderson und mit Gibson. Ja, jeweils zwei Torhüter. Und es gibt ja die schöne Redensart: If you have two goalies, you have no goalie. Die zieht man jetzt zum Beispiel bei den Stars in den Playoffs. Aber Anderson und Gibson hatten ja die Jennings Trophy gewonnen für den besten Gegentorschnitt, aber halt das zu zweit gemacht hat. Und insofern denke ich, ja, Quick im Westen sicherlich die Wahl. Bishop, sehr guter Torwart, überhaupt keine Frage. Holtby sollte es werden. 48 Siege in dieser Saison, den All-Time-Rekord von Marty Brodeur damit eingestellt. Ja, soviel zu den Trophies. Wir haben natürlich dann noch die Hart Trophy. Da sind die Nominierten noch nicht raus. Ich denke, geht kaum ein Weg an Patrick Kane vorbei, obwohl der in den Playoffs schon raus ist. Und dann haben wir uns den Jack Adams Award für den besten Trainer. Ganz witzige oder für ihn selber nicht so witzige Randgeschichte. Bob Hartley hat sie im vergangenen Jahr gewonnen. Der Trainer der Calgary Flames mittlerweile entlassen. Kann also durchaus in diesem Geschäft recht schnell gehen. Dann gehen wir rein in die Serien und fangen im Osten an.
Die Eastern Conference.
Bevor wir auf die aktuellen Serien schauen, auf die Conference Semifinals. Ansgar, vielleicht kurz ein Wort zu denen, die ausgeschieden sind. Und da können wir durchaus eine Mannschaft nehmen, vielleicht noch eine zweite mit dazu, die als größte Enttäuschung zu gelten hat. Wer ist das für dich im Osten?
Von der Mannschaft die Panthers, würde ich sagen. Das haben sie sich auch irgendwie selber, also die Islanders sind jetzt keine überragende Mannschaft, wo ich sagen würde, boah, da würde ich jetzt richtig aufpassen. Na klar, die spielen ziemlich physisches Spiel, die haben einen John Tavares vorne drin, aber außerdem hatten sie in den ersten Spielen eigentlich gar nicht viel anzubieten offensiv, aber die Panthers haben das irgendwie nicht geschafft, die Spiele richtig durchzukriegen. Luongo hatte mal ein gutes Spiel, mal kein gutes Spiel. Die Top-Linie der Panthers ist nicht wirklich zur Entfaltung gekommen, so ein Jaromir Jagr. Barkov hat auch nicht viele Punkte gemacht. Stattdessen dann musste ein Riley Smith mit vielen Toren herhalten in der ersten Runde. Aber irgendwie gegen Ende der Serie haben die Islanders dann rausgefunden, dass auch andere Linien außer die Tavares-Linie funktioniert. Und dann hat man es dann letztendlich in 6 Spielen geschafft über die Overtime. Was, glaube ich, ja, viele überrascht hat, weil ich glaube, nicht viele hatten die Islanders auf dem Zettel, gerade auch mit deren Playoff-Geschichte, mit den vielen verlorenen Serien. Aber ja, ich glaube, die Panthers sind so ein bisschen an eigenen Erwartungen gescheitert, wo wir davor noch gesagt haben, ja, die Kombination aus Alt und Jung, die funktioniert da, aber die hat es in den Playoffs nicht aufs Eis gebracht.
Ja, ich fand aber bei den Panthers war es auch irgendwie noch früh. Also ich hätte nicht gedacht, dass die so früh dann eben ja die Division gewinnen können und eben in die Playoffs einziehen und ja da auch durchaus als Favorit in die Serie reingehen gegen die Islanders. Ich finde deswegen ist es eine kleinere Enttäuschung, also aus meiner Sicht zumindest. Ich finde, die größere Enttäuschung im Osten sind die Rangers, die mit 1-4 gegen die Penguins ja untergehen, muss man eigentlich fast sagen. Und die ja zuletzt durchaus mit Trip ins Finale oder dann ins Finale, ins Conference-Finale in der vergangenen Saison wirklich tief gekommen sind in den Playoffs. Irgendwann muss Lundqvist den Cup mal gewinnen. Hatte schon eine Goldmedaille in der Olympische und durchaus auch große Erfolge mit der Nationalmannschaft, auch mit den Rangers, aber halt eben nicht diesen Cup. Und ich finde, was die Erwartungshaltung anbelangt, da ist es bei den Rangers die größere Enttäuschung.
Ja, natürlich, also gerade auch von Fanseite und wahrscheinlich auch von Managementseite ist da das wahrscheinlich ein bisschen größer. Bei den Rangers bin ich mir halt nicht so sicher. Klar, die haben Lundqvist gehabt. Die haben, glaube ich, sogar noch sehr viel Glück gehabt im zweiten Spiel, dass Lundqvist, nachdem er da im ersten Spiel von seinem Verteidiger den Stick ins Auge gekriegt hat, dass er dann im zweiten...
Max Stoll, genau.
Dass er dann im zweiten schon wieder spielen konnte. Dass sie dann den Sieg sich danach geholt haben, quasi als Trotzreaktion. Ja, und dann weiß nicht, ob da auch so ein bisschen die Penguins mit ihren beiden Torhütern, ja, in den ersten beiden Spielen war Jeff Zetkov im Tor, jetzt war es Murray, jetzt mit 21 Jahren im Tor, und nicht Marc-André Fleury, der jetzt gerade mal in der zweiten Runde wieder auf der Bank sitzt, die ja komplett, als es hieß, im ersten Spiel Zetkov startet, Fleury gar nicht auf der Bank, dann kam sofort, ja, bringt ihm sofort jede Menge Pucks aufs Tor, der ist nervös, der Junge, hat aber gehalten wie ein Weltmeister und sind im ersten Spiel sofort mit 5-2 raus. Und ich glaube, das hat bei den Rangers schon so ein bisschen Knick gegeben. Und wenn man sich mal so die Penguins Offensive angesehen hat, dann kam auf einmal Malkin auch noch ins Lineup zurück. Und ich glaube, die Rangers Defensive war halt vor allem überfordert. Das hat Lundqvist ein paar Mal ausbaden müssen, als er dann in den letzten beiden Spielen auch wieder aus dem Tor genommen wurde für Ranta. Aber ich glaube, da war einfach die Rangers Defensive nicht gut genug für. Und ich glaube, dass sie da so ein bisschen von Lundqvist rausgeboxt wurden in der ersten Saison. Aber klar, es ist natürlich eine Riesenenttäuschung für die Rangers. Ich meine, es ist ein großer, alter, stolzer Club. Und wenn du in der ersten Runde von den Pens so abserviert wirst, wie du sie das Jahr davor selber noch rausgeschmissen hast, klar geht das an die Nieren.
Das war die klarste Niederlage in der ersten Runde. Klar, also 1-4 gab es noch zwischen Lightning und Red Wings, beziehungsweise auch zwischen den Kings und den Sharks, also Lightning weiter und Sharks weiter. Aber dass die so klar wird, die Serie, hätte ich echt nicht gedacht, zwischen den Penguins und den Rangers. Also die erste Runde, die Islanders setzen sich mit 4-2 gegen die Panthers durch, Lightning 4-1 gegen die Red Wings, Capitals 4-2 gegen die Flyers und eben Penguins 4-1 gegen die Rangers. Und dann haben wir folgende Conference Semifinals jetzt. Pittsburgh Penguins gegen Washington Capitals 2-1. Die Führung für die Penguins. Dann bleiben wir gleich bei der Serie, Ansgar. Erstes Spiel 4-3 für die Capitals nach Verlängerung. Zweites Spiel 2-1 für die Penguins. Drittes Spiel 3-2 für die Penguins. Also sprich 3 One-Goal-Games. Und die erwartet faszinierende Serie, klar, Crosby gegen Ovechkin. Aber nicht nur das. Es gab ein paar andere Spieler auch, die in den ersten drei Partien durchaus für Furore gesorgt haben.
Ja, klar, vor allem voran TJ Oshie mit dem Overtime-Hattrick-Winner im ersten Spiel. Ja. Und dann jetzt auch beide Torhüter, die rausstechen, wieder. Im ersten Spiel hat Holtby 42 Saves. Jetzt im dritten Spiel Murray mit unfassbaren 47 Saves, wo jetzt keiner wirklich weiß, wie die Penguins das geschafft haben, dass es irgendwie Ende des zweiten Drittels immer noch 3-0 für sie steht. Klar, die Capitals haben dann immer noch mehr probiert, aber irgendwie war Murray nicht zu bezwingen. Unser Tom Kühnackel auch wieder ein Tor geschossen jetzt mit dem Rücken. Das war jetzt nicht das sein schönstes Tor, glaube ich, aber er wird es sehr genossen haben. Ja, es ist auch ein bisschen dreckig jetzt. Letang wieder dabei. Ich glaub, er hatte gegen die Rangers schon so eine Aktion mit dem Slash, der nicht geahndet wurde. Jetzt hat er eine Spielpause gekriegt, Suspension, weil er da gegen Johansson ziemlich dreckigen Hit gehabt hat. Also da ist wirklich alles drin, weil klar, die Penguins Offensive haben wir vorhin schon angesprochen gegen die Rangers. Sei es ein Crosby, sei es ein Hornqvist, ein Malkin. Da ist so viel Potenzial auf dem Platz und gleichzeitig bei den Capitals natürlich auch. Wir haben Ovechkin angesprochen, Kuznetsov. Und gleichzeitig zwei Torhüter, die in Form sind, dass man mal so ein 4-3 hat, aber auch mal ein 2-1, aber jede Menge Schüsse aufs Tor. Also ich bin sehr gespannt. Die werden ja jetzt, ich glaube, heute Nacht wieder angreifen und da wird es dann schon um ziemlich viel gehen, weil mit einem 3-1 dann wieder weg ist für die Capitals auch nichts. Also die müssen jetzt den Ausgleich wieder schaffen.
Ja. Enge Serie auf jeden Fall. Ich hatte vorher gesagt, Cointos wird es möglicherweise sein. Die Penguins natürlich jetzt schon mit dem Momentum, gehst mit 1-1, kommst du nach Hause, gewinnst dann Spiel 3. Das ist eigentlich ja gegen so eine starke Mannschaft wie die Capitals ideal, der momentane Stand. Und ja, du hast schon gesagt, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die nächste Partie in Pittsburgh. Und die Penguins mit einer 2-1-Führung gehen sie rein in dieses Spiel. Letang hast du schon angeschnitten, den Check gegen den Kopf von Johansson. Und dann hatten wir natürlich auch noch Orpik mit dem Ellbogen gegen Olli Marta. Was sagst du zu diesen beiden Hits, die ja Sperren nach sich gezogen haben?
Ja, es ist...
Entschuldigung, er heißt nicht Olli Marta. Er heißt natürlich Olli Mäte.
Mit ganz viel
Nur die Amis im Kanal sagen Olli Marta. Hört sich aber auch cool an.
Ja, es ist immer wieder faszinierend. Im Eishockey, oder gerade auch in den Playoffs, du hast zwei Mannschaften, die so komplett technisch super gut sind. Gerade auch das Powerplay der Capitals super gut. Und dann zeigt sich, dass es halt nicht alles ist und dass es auch immer noch natürlich eine sehr physische Geschichte ist und dass es dann da auch jede Menge Grenzen gibt, die auch regelmäßig bewusst oder unbewusst überschritten werden. Wir haben auch in den Playoff-Serien jetzt schon jede Menge sehr gute, harte Hits gesehen und dann sieht man immer wieder mal ein paar dreckige Geschichten, die überhaupt nicht sein müssen, die dann auch zu Recht bestraft werden. Ja, und ich hoffe mal, dass sich das so ein bisschen legt, dass das über die Referees dann einigermaßen ordentlich läuft. Ich finde es komisch, auch in der ersten Runde, als es da diesen einen Hit bei den Flyers gab, wo es nur ein Spielsperre gab. Ich weiß nicht, ob die NHL da sich selber sagt, okay, wir geben den jetzt für irgendwelche Hits, die böse sind oder mit dem Ellenbogen oder gegen Kopf, erstmal nur ein Spielsperre, wenn überhaupt. Ich glaube, in der Regular Season wären die dann auch bereit, irgendwie ein paar mehr Spiele zu geben, aber es hat natürlich schon drastische Auswirkungen, wenn man mal mehr als ein Spiel in den Playoffs fehlt, weil es ja nach vier auch schon vorbei sein kann. Also ich denke, bei manchen der Hits, die wir jetzt gesehen haben, oder der Ellenbogen, dass es dann in der Regular Season dann auch deutlich mehr als eine Spielpause gegeben hätte.
Brooks Orpik für 3 Spiele gesperrt, also, Chris Letang für...
Ja, gut, das war aber auch ein extremer Fall.
Ja, Chris Letang für 1 Spiel, also du hast es ja jetzt schon in Perspektive gesetzt, aber ich bin halt einfach immer noch der Meinung, das muss raus aus dem Spiel, diese Checks. Und Johansson kann da wirklich nichts machen. Der spielt den Pass, schaut der Scheibe hinterher. Das muss er in dem Fall ja auch. Und Letang fährt ihn über den Haufen und voll gegen den Kopf. Also da gibt es ja dann immer die Diskussion, war jetzt der Kopf wirklich der Principal Point of Contact? Aber da habe ich schon das Gefühl, dass man das immer noch als Spieler einigermaßen zumindest kontrollieren kann. Und es sind ja nicht die einzigen beiden Checks gewesen. Jetzt habe ich gerade nochmal ein GIF gesehen von einer Aktion gegen Jamie Benn im Westen, natürlich in der Conference-Halbfinalserie gegen die Blues, wo er gerade noch so den Kopf wegzieht, auch gegen Ellbogen oder gegen eine Aktion, Schulter. Ja. Also das waren echt Zentimeter und das war einfach, ne, wer war denn das bei den Blues? Das war eher, das war halt kein Check, sondern eher Jagd und das ist halt schon bitter.
Ja, das war ein deutlich ausgefahrener Ellenbogen. Das war kein Check mehr. Und ja, da richtig Glück gehabt. Wer weiß, ob da vielleicht noch was nachträglich kommt, aber so wie ich es halt jetzt einschätze, hat die NHL vielleicht eher eine Geldstrafe oder höchstens ein Spiel. Ich meine, klar, dass der Off-Pick da ist, dass es da jetzt mehr Spiele gibt. Gut, klar, wie gesagt, Extremfall, aber wie gesagt, bei so einem angetäuschten Wischen vielleicht ein Spiel, aber vielleicht steht er auch nächste Woche wieder auf dem Eis. Und es ist einfach schade, weil die Jungs, die allermeisten davon, es auch einfach nicht mehr nötig haben, zu solchen Mitteln zu greifen. Ja.
Kühnerkel zum Abschluss dieser Serie im Osten, ja, macht seine Game-Winning-Goals und klar war das jetzt glücklich, dieser Treffer, den er, weiß ich, mit der Schulter oder Hüfte oder was ich, dem Rumpf erzielt hat, aber mein Gott, muss halt erstmal dahin fahren, vors Tor fahren und das macht er weiterhin und trägt halt echt seinen Teil dazu bei, dass die Penguins erfolgreich sind in den Playoffs. Die andere Halbfinalserie im Osten lautet Tampa Bay Lightning gegen New York Islanders und die Lightning führen aktuell mit 2-1. Alle Conference-Halbfinals momentan 2-1. Wir sprechen am späten Mittwochnachmittag. Spiel 1, Islanders gewinnen mit 5-3 und dann die Antwort der Lightning. Spiel 2, 4-1 gewonnen. Spiel 3, 5-4 nach Verlängerung gewonnen. Also die Spiele torreicher als bei Capitals gegen Penguins, zumindest da Spiel 2 und 3. Aber durchaus auch knapp, vor allem jetzt Spiel 3. Die Islanders für mich, Ansgar, die Überraschung der Playoffs bis jetzt.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben bei den Panthers schon drüber gesprochen. Auch weil jetzt der Kader nicht so großartig besetzt ist. Na klar, man hat einen John Tavares vorne, der seine Punkte macht. Aber die Islanders schaffen das irgendwie auch, dass durch die Bank jetzt die Punkte gemacht werden. Das heißt, Sean Prince, ein Brock Nelson, ein Strome schießen die Tore. Jetzt haben auch auf einmal Zizikis und Clutterbuck und Martin mit Punkten angefangen. Die vierte Reihe, die ja sonst eher für wenig zuständig ist. Nikolai Kuhlemann fährt immer noch als tiefer Flügelspieler im Penalty Kill, im Powerplay mit und macht noch Punkte. Also da funktioniert das irgendwie momentan, dass man da die Punkte macht. Na klar, mit Thomas Greiss im Tor, der, denke ich, seine Rolle gut macht. Ich glaube, der hat noch kein richtig schlechtes Tor reingekriegt, wie es andere Torhüter schon geschafft haben. Und sie sind halt in jedem Spiel, würde ich mal sagen, wirklich drin. Also das jetzt dritte Spiel jetzt gegen Tampa letzte Nacht, da war es wirklich so, im ersten Drittel war es eigentlich nur Islanders, weil als es wieder nach Hause ging, also von Tampa stand im Grunde nur Ben Bishop auf dem Eis und hat in Normalform gespielt und wie es dann halt so ist, man führt nur 1-0, kassiert ein Powerplay und 12 Sekunden vor Drittelende fängst du dir das 1-1. Ja, und dann wird Tampa irgendwie wach und geschaltet das Spiel offen und bis in die Overtime rein. Aber ansonsten hatten die Islanders, wir haben das eigentlich weggeworfen, das Spiel. Und von daher muss man mal gucken, inwieweit sie da die Lightning fordern können, die ja immer noch ersatzgeschwächt sind. Ein Stamkos und ein
Starman,
ja genau. Die sind ja immer noch verletzt. Wer weiß, ob sie überhaupt in den Playoffs nochmal mitspielen oder ob man das ohne sie machen muss. Jetzt hat Hetman hat jetzt ein gutes Spiel gehabt in der Abwehr, auch offensiv. Ich bin mal gespannt, was das noch wird. Wenn die Islanders das jetzt wieder ausgleichen können zum 2-2, dann wird das noch richtig nett, weil die beiden, auch gerade die tiefen Linien auf dem Eis, sind immer für ein kleines Brawl gut. Haben ja vor Spiel 3 schon beim Warm-up mit angefangen. Sie sagen, du stehst auf der Linie, nee, du stehst auf der Linie. Also die suchen wirklich jeden kleinen Grund, um sich da zu zeigen, wer hier gerade die Hosen anhat in der Serie. Also wenn die Lightning jetzt das 3-1 machen, dann nehmen die das mit nach Hause und dann kann das auch in 5 durch sein. Aber wenn die Islanders sich jetzt das vierte Spiel schnappen, dann kann es richtig eng noch werden. Und das ist vielleicht jetzt nicht das technisch anspruchsvollste Hockey, obwohl die auch beide gut mit dem Puck um können. Gerade wenn man bei Tampa sieht, dass auf einmal ein Jonathan Drouin in den vorderen Reihen auftaucht, sich an den Punkten beteiligt und so spielt, als wäre er nie weg gewesen und als hätte sein Team nie aufgegeben, ihn zurückzuholen, was sie immer jetzt behaupten, von wegen, wir haben ihn nie aufgegeben, er war immer willkommen bei uns. Und wenn man dann die Zitate von ein paar Wochen davor sieht, nach dem Motto, eigentlich wollen wir ihn nie wiedersehen, da so ein bisschen Geschichtsklitterung ist da schon. Aber die Serie, die kann eng werden, aber da müssen die Islanders für mitspielen.
Ja, Julien, hab ich gehört und da haben mehrere drüber gesprochen, dass er sich halt wirklich über die AHL dann wieder empfohlen hat und wieder hochgearbeitet hat. Also da auch gezeigt hat, dass er will und vielleicht dann auch sein Team damit umgestimmt hat, beziehungsweise die Franchise umgestimmt hat. Stamkos und Strahlmann immer noch nicht dabei und hey, wenn die auch noch zurückkommen, dann könnte das halt schon ein krasses Finale in der Eastern Conference dann werden, wenn die Lightning sich durchsetzen. Was ist dein Tipp fürs Eastern Conference Final? Man muss dazu sagen, tippen sollten wir eigentlich nicht mehr hier im Vorcheck. Unser Finaltipp war alle drei die Capitals im Osten. Die sind jetzt 1-2 hinten, haben aber zumindest die erste Runde überstanden, weil wir hatten ja in der Western Conference, ich hatte die Blackhawks, du hattest die Anaheim Ducks. Die sind, glaube ich, raus, gell? Und die Blackhawks sind, glaube ich, auch raus. Und Franz hatte, wenn mich nicht alles täuscht, die Kings, und die sind auch raus. Also, ja, im Westen, da wird es jemand neun geben. Aber tipp erst noch auf das Ostfinale. Ich sag, jetzt mittlerweile echt Penguins gegen Lightning.
Ist ganz von den Caps weg?
Nee, ich glaube, es ist halt echt, also deswegen ist es ja so verrückt in der NHL, weil bei den Capitals waren wir uns ja einig, dass die ins Finale kommen. Und jetzt ist die Frage, kommen sie überhaupt ins Conference-Finale? Und hey, wenn die Capitals jetzt in der Nacht auf Donnerstag das vierte Spiel gewinnen, dann würde ich schon wieder umswitchen. Jetzt bleibe ich einfach mal auch so ein bisschen kühnhackeln, sympathiemäßig, und weil mich Franz hier nicht würgen kann, bleibe ich bei den Penguins. Also switche eigentlich von den Capitals zu den Penguins.
Gut, also so sehr ich dem Thomas Greis die Daumen drücke, deinem Tor bei den Islanders. Also wenn sie das gegen Tampa noch schaffen, ich glaube nicht dran. Also ich glaube auch, dass Tampa ins Conference-Finale kommt und da auf Washington trifft. Ich glaube, dass sie das noch irgendwie gedreht kriegen.
Penguins gegen Islanders, das wäre natürlich eigentlich schon, das wäre schon ein richtig krasses Konferenzfinale, denn damit hat, denke ich, keiner gerechnet, dass die beide durchgehen können. Okay, so viel zum Osten. Ihr hört den Vorcheck mit Ansgar Löckel auf Twitter zu finden unter @ansgarius_90. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @fetzi6 und wir schauen uns den Westen an.
Die Western Conference.
Ansgar, auch in der Western Conference die größte Enttäuschung der ersten Runde. Das kann man eigentlich gar nicht sagen. Wir haben ja vorher gerade gesprochen. Die Titelverteidiger sind raus mit den Chicago Blackhawks. Die Kings sind auch raus. Also die dominierenden Teams in den letzten Jahren in der Western Conference. Die Ducks sind ausgeschieden, die jetzt zum vierten Mal Spiel 7 zu Hause verloren haben und ausgeschieden sind. Zum vierten Mal in Folge. Also das ist Wahnsinn, was da in der ersten Runde passiert ist.
Ja, bei den Hawks, ich weiß nicht, woran das da gegen die Blues lag. Klar, die Blues sind ein super Team, aber hatten ja eher so das Lovable-Loser-Image, ne, immer in der ersten Runde raus. Und haben das aber irgendwie geschafft, sich da durchzufighten durch die Hawks. dass da wenig anbrannte. Sie haben es ja beinahe noch weggeworfen. Sie waren ja 3-1 vorne nach Spielen und haben das dann noch bis Spiel 7 erstmal noch rausgezögert. Da hat man gedacht, ja, vielleicht schaffen es die Hawks ja doch noch, wie es die Hawks immer schaffen. Also, die waren ja noch am Leben. Bei den Kings war ich eher erstaunt, dass das da nicht mehr kam. Klar, die Sharks haben ein unfassbar großartiges Powerplay. Ich glaube, mit das am schönsten anzuguckende Powerplay der Liga. Aber warum da bei den Kings nicht viel funktioniert hat, ich weiß nicht. Ich glaube, klar, natürlich ist es für die Hawks eine Riesenenttäuschung. Für mich ist ja natürlich noch die Ducks eine Riesenenttäuschung, weil das ja mein Pick war. Aber ich glaube, insgesamt würde ich sagen, ist eher die Kings die größte Enttäuschung. Gerade auch, weil es in 5 Spielen
wegen war. Der Deutlichkeit, ja. Also bei allen Mannschaften, also bei all diesen Mannschaften, war es ja auch in den vergangenen Jahren immer so, dass sie mal ganz nah am Abgrund waren, aber sich dann halt immer wieder gerettet haben. Und die Kings sind dieses Mal halt überhaupt nicht zur Chance gekommen, da nochmal sich vor dem Abgrund zu retten, sondern einfach patsch, runter und weg waren sie. Deswegen, ja, kann man das durchaus so sehen. Schauen wir vielleicht doch auch nochmal ein bisschen länger auf diese beiden Teams, die den Westen in den vergangenen Jahren dominiert haben. Was denkst du, ist der Hauptgrund bei Blackhawks und Kings? Man muss natürlich, wenn man Superstars hat, die man auch längerfristig binden will, siehe bei den Blackhawks natürlich exemplarisch Taves und Kane, ein bisschen Abstriche machen. Und das ist so, denke ich, der Hauptgrund bei den Blackhawks, dass man dann weniger Caproom hat für andere Spieler. Man schaut, was da alles weggegangen ist mit Sharp und Oduya jetzt zu den Stars, mit vorher schon in der Verteidigung. Wen haben sie noch verloren? Lady haben sie verloren an die Islanders. Die von der dritten Reihe aus der Vorsaison ist nur noch Teräväinen übrig geblieben, die anderen beiden auch weg, weil eben das Geld nicht mehr da ist. Und was Blackhawks und Kings dann auch verbindet, ist, dass sie in der Defensive nicht mehr so die Tiefe haben. Und das hat sich, glaube ich, schon gezeigt jetzt in der ersten Playoff-Runde.
Ja, würde ich dir zustimmen. Und das ist natürlich auch von der NHL genauso gewollt. Ne, es ist halt nicht so, dass, okay, die Hawks haben jetzt zweimal gewonnen und jetzt können sie noch darauf aufbauen und noch jede Menge Leute dazu holen. Nein, dann gibt's, deswegen gibt es ja da den Capspace, der dann irgendwann aufgebraucht ist, der sagt, ja, dann entscheide dich mal, welche Spieler willst du behalten und jetzt gibst du den anderen eine Chance, die Spieler zu verpflichten. Und das ist einfach nur konsequent. Natürlich ist das schade in gewisser Weise für die Hawks, aber andererseits natürlich auch gut für die anderen Teams. Ne? Man hat Spieler, die schon da waren, die genau wissen, wie man ticken muss, um so einen Cup zu holen. Und den dann jetzt zur eigenen Mannschaft zu bekommen, ist, glaube ich, auch nochmal ein riesen Boost für die neuen Teams. Also ich glaube, die Hawks sind in gewisser Weise einfach nur Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden und haben dann entsprechend jetzt priorisiert, haben gesagt, okay, wir wollen Kane und Taves und deswegen lassen wir die Abwehrreihen mal ein bisschen dünner besetzt. Und bei den Kings ist halt so ein bisschen die Frage, wie die da jetzt arbeiten. Die haben ja immer ein gutes Puck-Besitzspiel, sind ja bei den Analytikern immer vorne dabei, wenn es um Corsi-Werte geht. Du hast Doughty vorhin schon angesprochen. Er ist ja nur einer von vielen, die da wirklich gute Werte zeigen. Wie gesagt, ich werde mit dem Quick nicht so warm. Der hat in der Serie gegen die Sharks irgendwie dreimal mit dem ersten Schuss sofort kassiert. Also der ist auch überhaupt nicht in die Serie wirklich reingekommen. Ansonsten, ja, fehlt es vielleicht ein bisschen bei den Special Teams und man hat halt auch vor allem dann jetzt zur Trade-Deadline ein paar ältere Spieler noch geholt, mit Vinny LeCavalier ja nur einer hier erwähnt. Also mal sehen, wie die das jetzt die nächsten Jahre angehen, weil eigentlich Defense wins Championships und eigentlich müsste man zumindest hinten mal wieder ordentlich stehen, um wieder anzugreifen, aber Die haben ja jetzt ein paar gute Monate vor sich da im Backoffice in Los Angeles, um sich da mal in Ruhe Gedanken zu machen.
Ja. Und bei den Blackhawks, um darauf nochmal zurückzukommen, war es ja nach dem Cup 2010 so, dass nur 8 Spieler da geblieben sind. Das war dann der Kern. Und außenrum haben das ja neu aufbauen müssen, das Team, und haben das ja auch geschafft. Und deswegen sind die Blackhawks ja jetzt am nächsten dran, immer noch, würde ich sagen, an der Dynasty momentan, was ja unglaublich schwer ist, unter einem Salary Cap da Jahr für Jahr wieder weit zu kommen. Aber ja, mal schauen, ob sie es dieses Mal auch schaffen, wieder eben das Team schön aufzubauen, oder ob halt die Verträge von Taves und von Kane zu dick sind. Ist aber witzig, wenn dann eben die Vertragsverhandlungen anstehen, sagt man, ja klar musst du das denen zahlen, ja, also die Summe und auch die Laufzeit, und gleichzeitig denkst du auch schon, oh, das wird schief gehen, weil halt das Geld fehlt. Aber das ist halt auch schwierig, ja, dann da ein Team zusammenzustellen unter einem Salary Cap mit kürzeren Vertragslaufzeiten und nicht ganz so viel Knete. Bei den Sharks war das in den vergangenen Jahren, hieß es immer, ja super, die Verträge laufen alle so 3-4 Jahre von den Topstars noch, und keiner ist so ein richtiger Großverdiener, also was weiß ich, 8, 9, 10 Millionen. Und dann sind sie aber doch jetzt die letzten Jahre ausgeschieden. Nicht so in dieser Saison, und das bringt uns zu den Teams, die noch drin sind. Das sind die Stars, die Blues, die Sharks und die Predators. Fangen wir mit der Serie Dallas Stars gegen St. Louis Blues an. Spiel 1, 2-1 für die Dallas Stars, aber die Blues haben das mittlerweile gedreht mit einem 4-3 nach Verlängerung in Spiel 2 und dann in Spiel 3 zu Hause 6-1 gewonnen. Ansgar, fahren die Blues jetzt drüber über die Stars, oder glaubst du, dass das eine lange Serie wird?
Damit es eine lange Serie wird, müssten die Stars jetzt langsam mal ihre Abwehr wieder in den Griff kriegen, beziehungsweise auch ihr Torwartspiel. Also das hat im ersten Spiel noch einigermaßen gut geklappt. Da haben sie mit ihrer Offensivreihe, keiner möchte den Stars die Offensivqualität absprechen, ist natürlich großartig, was sie da alles auffahren können. Sharp, Spezza, Ben, und das ist die Hälfte noch gar nicht erwähnt. Also wenn man da Brian Elliott 40 Paraden abnötigt und 2-1 gewinnt, hat man schon viel richtig gemacht. Aber dann jetzt so in den im zweiten Spiel, das war wieder früh in Führung gegangen, aber die Blues gleichen schnell aus, drehen das Spiel, und dann kommen die Stars nur noch in das Spiel rein und gleichen spät aus, weil die Blues abschalten. Und ich glaube, das ist mit der größte Faktor, warum es noch eine lange Serie werden kann, wenn die Blues während so einem Spiel, so im zweiten Drittel, Anfang drittes Drittel, einfach mal wieder abschalten und die Stars reinlassen, weil die Stars sind immer gefährlich. Jamie Benn kann von fast überall da was kreieren. Und die Blues hatten auch viel Glück, weil ihnen auch ziemlich viele Powerplays geschenkt wurde. Wenn man an Antoine Roussel denkt, im zweiten Spiel hat er 3 ziemlich blöde Penalties hergeschenkt, unter anderem auch den in der Overtime, wo dann David Backes an seinem Geburtstag sagt, ja vielen Dank, und ich mache den mal zum 4-3 rein. Jetzt beim 6-1 letzte Nacht auch wieder einen blöden Penalty verursacht. Und natürlich, wir hatten es während der Saison schon angesprochen, als es da um die Top-Contender ging und die Dallas Stars. Ist das denn so eine gute Torhüter-Kombination, Lehtonen und Niemi? Und ganz ehrlich, man muss sagen, nein, ist es nicht. Das funktioniert so nicht. Die haben jetzt beide ein Spiel mal angefangen. Im zweiten Spiel hat Lehtonen im ersten Drittel von 5 Schuss 3 kassiert und war wieder raus, und dann war Niemi drin. Jetzt hat Niemi angefangen und war direkt Anfang des zweiten Drittels wieder raus. Da bringst du ja auch gar keine Konstanz in die Abwehr rein. Wenn ein Abwehrspieler sagt, okay, jetzt hinter mir, wer weiß, wer da morgen wieder damit anfängt. Gleichzeitig ist die Dallas-Defensive auch nicht so tief, wie es zum Beispiel der Blues ist. Muss man ja nur die Namen vergleichen. Von daher, die Stars müssen es irgendwie schaffen, zum einen die blöden Penalties zu vermeiden und irgendwie zu versuchen, die Blues auf physische Art und Weise auszuschalten, weil das schaffst du nicht. Ich glaube, bei Ken Hitchcock hat die Blues so gut eingestellt jetzt, die lassen sich nicht wegchecken. Sondern die Stars müssen eigentlich wieder mit ihrer schnellen Offensive kommen und dann einfach mal so ein Spiel dann nicht 4-3 verlieren, sondern 5-4 gewinnen. Irgendwie so. Wenn die Blues halt mitmachen und in den Spielen abschalten, wozu sie immer noch in der Lage sind. Ich glaube, die Blues haben viel jetzt geholt über mit dem Sieg über die Hawks. Es hat viel freigesetzt, weil sie endlich mal die erste Runde überstanden haben. Und jetzt stehen sie halt vor den Stars und denken sich, schwere Aufgabe, aber wir kennen die wunden Punkte. Und wenn die Blues konzentriert bleiben, dann können die ins Conference Final kommen, auf jeden Fall.
Ich weiß ja ehrlich gesagt momentan überhaupt nicht, wer oder was die Blues aufhalten sollte. Also es waren in den letzten Jahren oft mal die Blackhawks.
Sie sich selber, ja.
Ja, genau. Aber jetzt haben sie diese Hürde genommen und Offensive, Defensive, so tief besetzt, super Goalie. Die Rookies mit Fabry, mit Parayko und mit Edmondson, die spielen so lässig auf, es ist Wahnsinn. Also der Parayko ist mir vor allem in Spiel 2 aufgefallen. Was der für eine Ruhe an der Scheibe hat und auch Verantwortung übernimmt, krass. Dann Hitchcock scheint die Mannschaft auch zu erreichen. Du hast mit Backerson einen absoluten Leader, der nicht mal in der nominell zumindest nicht in den Top-Reihen spielt, aber ich würde diese Reihen überhaupt nicht nummerieren bei den Blues. Dann machst du einen Fehler, wenn du dann sagst, das ist die erste, das ist die zweite, das ist die dritte. Okay, mit Brodsier, Greaves und Abschau oder wer da auch immer spielt in der vierten Reihe, das ist die vierte, aber die anderen drei, ja, die sind gleichwertig. Und Beck ist jetzt mit 3 Game-Winnern schon in den Playoffs. Boah, Tarasenko spielt auf ohne Ende. Die Rookies habe ich schon genannt. Goalie, Elliot Stark. Das ist schwer für die Stars. Und ich frage mich auch, ob sie einen Shootout gewinnen können. Müssen sie wahrscheinlich noch mindestens einmal in der Serie, also irgendwie so ein 5-3 oder sowas oder 5-4. Und ich frage mich aber auch, ob sie das, was sie in Spiel 1 gemacht haben, dieses 2-1, ob sie das wiederholen können. Ich denke, dass ein Knackpunkt war, Ansgar, in dieser Serie war dieses 4-3 im zweiten Spiel, als die Stars zwar wieder zurückgekommen sind, aber das dann doch nach Verlängerung verlieren. Da hast du schon gesagt, die Blues haben abgeschaltet und das hätten die Stars, glaube ich, ausnutzen müssen und da 2-0 in der Serienführung gehen müssen, dann sieht es wieder ganz anders aus. Und dann fangen auch die Blues wieder an,
dann wäre ganz anderer Druck jetzt im Spiel gewesen, ja. Und so. Jetzt können die Blues auf 3-1 zu Hause vorgehen und dann wird es für Dallas. Nee, ich glaube nicht mehr dran, dass Dallas das packt. Glaube ich nicht mehr. Also, ist eine super Geschichte für die Blues. Ich glaube, da haben auch die wenigsten wirklich dran geglaubt, dass sie da irgendwie in die Conference Finals kommen. Gerade mit Hawks und dann Stars im nächsten Draw, aber zeigt natürlich auch einen guten Coach, die Fehler oder die nicht so guten Seiten des gegnerischen Teams aufzuzeigen, wie es jetzt bei den Stars passiert. Gut, jeder wusste, dass die Abwehr der Stars jetzt nicht so großartig ist, aber auch so die Offensive der Stars, die haben jetzt in 3 Spielen 6 Tore geschossen. Ja, und man selber hat 11. Das zeigt schon sehr viel.
Das zweite Halbfinale im Westen lautet San Jose Sharks gegen Nashville Predators und es steht 2-1 für die Sharks, die Spiel 1 mit 5-2 gewonnen haben, Spiel 2 mit 3-2 und dann die Predators mit einem 4-1 in Spiel 3, 0-3 hinten. Nee, funktioniert nicht mit den Predators. War noch nie der Fall. Also wenn die ersten 2 Spiele verloren haben in den Playoffs, dann haben sie immer Spiel 3 auch gewonnen und Ansgar, das zeigt, die lassen sich einfach nicht abschütteln. Ich dachte eigentlich, die Ducks gewinnen Spiel 7 in der ersten Runde. Die Predators gewinnen es. Und ich denke eigentlich immer noch, dass die Sharks sich hier durchsetzen werden in dieser Serie, aber du darfst einfach diese Predators nicht unterschätzen.
Ja, gerade auch nochmal zurück auf die erste Serie. Ich meine, die Predators sind 2-0 in Führung gegangen in der Serie gegen die Ducks. Du denkst, ja, okay. Und dann drehen die Ducks das zum 3-2 und du denkst, ja gut, dann wird jetzt Spiel 6, ne? Wenn man schon Spiel 7 nicht so gut drauf hat, wenn man die jetzt dreimal in Folge, jetzt wie man in Folge verloren hat, zumindest Spiel 6 kann man ja mal gewinnen, aber nein. Die Preds hängen sich rein mit ihrer großartigen Abwehr und machen das. Das gegen die Ducks war so ein bisschen die Forgotten Series, also aus meiner Sicht, weil man halt so viel, auch gerade im Westen, wir haben die Kings und die Hawks angesprochen, auch Stars gegen Wild hatte noch so ein bisschen mehr Charakter als Ducks gegen Preds und im Osten gab es auch noch jede Menge Storylines, also so ein bisschen lief Ducks gegen Preds irgendwie unterm Radar durch. Ja, und jetzt die Predators, sie geben einfach nicht auf gegen die Sharks. Jetzt haben sie jetzt im dritten Spiel zu Hause dieses, was ich gerade angesprochen habe, das hochgelobte Powerplay von San Jose mal komplett zum Stillstand gebracht endlich und schon zeigt es sich, dann kommt man nach vorne und man kriegt die Möglichkeiten und dann kriegt man auch die Tore. Sei es ein Neal, ein Shea Weber. Es sind einfach gute, harte, richtig gute Schüsse aus der Distanz, wofür sie ja bekannt sind. Ein Shea Weber, ne, dass der einen harten Schuss hat, das muss man, glaube ich, keinem mehr erklären. Aber dass der dann auch zündet, ist super. Aber natürlich, die Sharks immer noch vorne, weil halt vor allem auch das Powerplay. Die haben in den ersten beiden Spielen beide Male spät gestartet. Die haben beide Male hinten gelegen oder stand lange 0-0, 1-0. Und dann im dritten Drittel sind die Sharks zweimal aufgewacht und haben das noch gedreht. Auch über ihr Powerplay oder über Empty Net Goals. Aber im dritten jetzt, Pickarinne hat sich auch reingefuchst. Der war im ersten Spiel ein bisschen angeschlagen gewesen, hat sich im zweiten reingearbeitet, im dritten jetzt auch richtig gut gespielt. Aber vor allem geht es jetzt auch über die Nashville-Defensive, die jetzt steht, mit Josie, mit Weber, wie sie alle heißen, Ekholm, Ellis. Da sind so viele gute Namen in der Defensive und ich bin gespannt, was sie jetzt in Spiel 4 gegen die Sharks machen können, wenn sie ausgleichen. Wie gesagt, eigentlich würde ich sagen, sind die Preds immer noch klare Underdog, die Predators. Mal sehen, wie das so bei den Sharks jetzt ankommt, dass man nicht gleich irgendwie 3-0 nach vorne gestürmt ist, wenn man jetzt das 3-1 macht. Ich weiß nicht, wieso das mental, also vom Eishockey, wie gesagt, es ist wirklich großartig, den San Jose Sharks beim Eishockeyspielen zuzugucken, wie sie den Puck bewegen, da kommst du manchmal mit den Augen gar nicht mehr hinterher, wenn es so wirklich schnell geht. Da sehen normale Ballbesitzphasen aus wie ein Powerplay bei anderen Mannschaften, wo dann die Verteidigung irgendwie eine Minute oder anderthalb oder zwei nicht aus dem eigenen aus der eigenen Zone rauskommt.
Vor allem im Powerplay ist das schon brutal, wie schnell die den Puck bewegen.
Ja, und da kannst du als Verteidiger manchmal wirklich nur noch hoffen, dass du irgendwie den Stick in der richtigen Richtung hältst, dass du den da irgendwie abfälschst. Aber jetzt, wie gesagt, im dritten Spiel, da hatten die Predators so ein bisschen unter Kontrolle. Klar, die Sharks waren vielleicht auch ein bisschen müde, haben nicht ganz mit 100% gespielt. Das weiß man ja alles nicht. Aber hatten ja auch geführt und haben es trotzdem noch verloren. Aber ich glaube, dass die Sharks eigentlich dazu in der Lage sein müssten, das jetzt dann doch noch irgendwie nach Hause zu fahren. Also wenn die das jetzt wirklich noch nach 2-0-Führung gegen die Predators aus der Hand geben sollten, wäre ich schon stark überrascht. Haben sie alles schon gebracht, ne? 3-0 gegen Kings vorne gelegen. Aber ich glaube, die Zeit ist bei den Sharks erstmal vorbei.
Ob sie es dann halt durchziehen, ist dann wieder die nächste Frage. Also komplett auch vielleicht mal ins Finale, also ins nicht nur ins Conference-Finale, sondern eben ins Stanley Cup-Finale. Was denkst du im Westen? Wer kommt ins Conference-Final? Ich tippe wieder zuerst. Ich glaube, die Blues, die marschieren jetzt durch. Das ist mein Stanley Cup Winner. Also Blues kommen ins Western Conference.
Der Stanley Cup Winner.
Ja, die komplett durch. Zack, die hält keiner mehr auf, sag ich. Und wahrscheinlich in der nächsten Episode sage ich schon wieder, hey, dass die Blues in der zweiten Runde ausgeschieden sind, nach 2-1-Führung gegen die Stars. Unglaublich für mich. Es ist halt, ja, es ist witzig zu tippen, weil man sich dann eben wieder am Kopf kratzen kann danach in der NHL und sagen kann, ja, dann halt doch nicht. Aber ich würde sagen, this is the year für die Blues oder für die Sharks halt dann, ja. Oder halt auf der anderen Seite vielleicht mal für die Capitals oder doch wieder die Penguins oder überraschen die Islanders weiter. Man weiß es nicht. Mein Pick fürs Conference Final ist St. Louis Blues gegen San Jose Sharks.
Ja, da würde ich mich anschließen. Sehe bei weder bei Nashville noch bei Dallas, dass sie da noch wirklich das Spiel drehen, die Serie drehen können. Vielleicht machen sie es noch eng, aber drehen werden es beide nicht mehr.
Great stuff. Die Trivia haben wir jetzt heute vergessen. Ich habe keine Frage. Machen wir nächstes Mal wieder, wenn Franz wieder mit dabei ist, oder?
Eben. Ja, genau. In einer schönen Dreierrunde.
So ist es. Das war der Vorcheck mit Ansgar Löcke auf Twitter zu finden unter @ansgarius_90. Vielen Dank.
Gerne doch.
Alle Episoden hört ihr auf www.checkpot.fm oder mit eurem Podcatcher. Der Twitter-Account @check_pod. Und die Facebook-Seite www.facebook.de/der-vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @fetzi6. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rutschen.
Vorcheck, der Sportpodcast.